Liebe Hörer von Radio Maria, zur Sendung Grundkurs Philosophie begrüßt Sie Magdalena Heiden. Wir sind an diesem Dienstagabend wieder verbunden mit Dr. Peter Ecker aus, ich denke, Südtirol. Bitte verbessern Sie mich, Dr. Ecker, wenn ich jetzt was falsch gesagt habe. Und er spricht heute über eine Philosophie, die man eher als politische Richtung in unseren Breitengraden kennt, über den Nationalsozialismus. Grüß Gott, Dr. Ecker.
Ja, darf ich schon beginnen?
Gerne, bitteschön.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte Einführung. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vaterlieb uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Heiliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unseren letzten Sendungen haben wir uns mit der Philosophie der Phänomenologie auseinandergesetzt. Und da haben wir vor allem uns mit Max Scheler beschäftigt. Heute wollen wir uns nun einer ganz anderen philosophischen Strömung zuwenden, die aber von großer Bedeutung wurde für die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, nämlich dem Nationalsozialismus. Wir alle kennen den Nationalsozialismus aufgrund seiner Geschichte. Aber es ist oft weniger bekannt, welche philosophischen und ideologischen Hintergründe den Nationalsozialismus geprägt haben. Und so wollen wir heute einmal versuchen, auch diese Strömung etwas näher kennenzulernen. Und da kommt mir immer wieder ein bekannter Priester aus Südtirol in Erinnerung, nämlich Hochwürden Josef Ferrari. Josef Ferrari war der geistliche Leiter der katholischen Jungmänner und der katholischen Frauen in Südtirol in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dieser bekannte Priester, der war auch der geistige Führer des seligen Josef Meyer Nusser. Für viele von Ihnen ist Josef Meyer Nusser kaum bekannt. Aber ich darf Ihnen sagen, Josef Meyer Nusser lässt sich mit Jägerstätter, mit dem seligen Jägerstätter aus Oberösterreich vergleichen. Josef Meyer Nusser war ein junger Mann, der im Alter von 30 Jahren die Führung der katholischen Jungmänner in Südtirol übernommen hat. Und er war verheiratet, er hatte ein kleines Kind und wurde dann zur SS eingezogen. Und Josef Maier Nusser hat dann den Eid auf die SS verweigert und wurde dann in das Konzentrationslager von Dachau eingeliefert. Aber auf der Fahrt dorthin ist er in einem Viehwaggon an Hunger gestorben. Der geistliche Leiter von Josef Maier Nusser, dieser Hochwürden Josef Ferrari, der hat damals in der Zeit des beginnenden Nationalsozialismus erkannt, dass man sich in den katholischen Kreisen mit der Ideologie des Nationalsozialismus auseinandersetzen musste. Und so ist damals dieser junge Priester, Josef Ferrari, im Alter von 27 Jahren von Südtirol nach München gefahren. Er wollte einmal die Reden von Hitler persönlich hören. Und er ging in Zivil in diese eine dieser Versammlungen, um sich persönlich ein Bild zu machen von diesem zukünftigen Führer. Und dann hat er auch verschiedene Exemplare von seinem Werk Mein Kampf mitgenommen und hat dann mit den Führern der katholischen Jugend dieses Buch ausführlich gelesen und studiert. Josef Ferrari, dieser weitblickende Priester, der später dann zum Schulamtsleiter von Südtirol werden sollte, hat erkannt, dass diese jungen Männer und diese jungen Frauen sich mit dieser Ideologie auseinandersetzen mussten. Er hat erkannt, dass ein katholischer Christ sich auch Gedanken machen muss über die verschiedenen Ideologien, die die Welt bestimmen. Es ist unglaublich, dass dieser Priester einen solchen Weitblick hatte. Und in Südtirol gab es deswegen auch einen geistigen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, weil nämlich diese verschiedenen Führer und Führerinnen der katholischen Jugendgruppen sich mit dem Gedankengut dieser Ideologie auseinandergesetzt hatten. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine eigenen Eltern, die damals auch in den Reihen der katholischen Jugend waren, mir immer wieder erzählt haben, dass sie aufgrund dieser Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus gegen diese Gefahr des Nationalsozialismus gewappnet waren. Und so wollen wir nun versuchen, diese Ideologie des Nationalsozialismus ein bisschen näher kennenzulernen. Und da werden wir zunächst einmal uns mit einigen Denkern auseinandersetzen, die wir als Vorläufer des nationalsozialistischen Denkens betrachten können. Der Nationalsozialismus hat also in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Deutschland, Österreich, Europa und die Welt in einer tragischen Weise geprägt. Der Nationalsozialismus hat schließlich zum Zweiten Weltkrieg geführt, der über 50 Millionen Todesopfer gefordert hat. Wir alle kennen die politischen und wirtschaftlichen Hintergründe, die dazu geführt haben, dass der Nationalsozialismus an die Macht kommen konnte. Wir wissen um die demütigenden Friedensdiktate nach dem Ersten Weltkrieg, die Schwäche der jungen Demokratien, die millionenfache Arbeitslosigkeit sowie die Angst vor dem Kommunismus. Weit weniger bekannt ist hingegen die Ideologie, die die Bewegung des Nationalsozialismus bestimmt hat. Erst die Kenntnis dieser Ideologie lässt uns den erstaunlichen Aufstieg, aber auch die zwangsläufige Katastrophe des Nationalsozialismus wirklich begreifen. Wir wollen deshalb versuchen, die wichtigsten Grundgedanken der nationalsozialistischen Philosophie im deutschen Raum aufzuzeigen. Das Menschenbild des Nationalsozialismus wurde zunächst von der sogenannten Lebensphilosophie geprägt. Diese Philosophie sieht im Menschen ein Wesen, das von seinen vitalen und instinktiven Kräften bestimmt wird. Der Mensch verwirklicht sich dadurch, dass er seine vitalen Kräfte entfaltet. Das Ziel des Menschen besteht darin, dass er seine vitalen Kräfte immer mehr steigert und sich so zu einem immer höheren Lebewesen entwickelt. Hinter diesem Menschenbild steht die Überzeugung, dass das gesamte Weltall aus dem Baustoff des Lebens besteht. Im Grunde ist alles Leben. Und dieses Leben hat sich aus einfachsten Lebewesen zu den Pflanzen und Tieren entwickelt und aus den Tieren entstanden die Menschen. Die Lebensphilosophie erklärt, dass Pflanze und Tier eine Weiterentwicklung der einfachsten Lebewesen und der Mensch eine Weiterentwicklung des Tieres sei. Und wie bei der Pflanze und beim Tier, macht auch beim Menschen das bloß organische, ungeistige Leben den Kern des menschlichen Wesens aus. Dieses biologistische Menschenbild wurde von mehreren Philosophen verkündet. Der bekannteste Künder dieses Menschenbildes war Friedrich Nietzsche. Für Nietzsche ist der Mensch ein Vitalwesen, eine Instinktnatur. In seinem Werk Also sprach Zarathustra beschreibt Nietzsche diesen vitalen Menschen mit eindringlichen Worten. Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und Seele ist nur ein Wort für etwas am Leibe. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Bieter, ein unbekannter Weiser, der heißt Selbst. In deinem Leib wohnt er, dein Leib ist er. Also, wir hören hier die eindringlichen Worte von Nietzsche, der sagt, Leib bin ich ganz und gar und nichts außerdem. Und Seele ist nur ein Wort für etwas am Leib. Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein mächtiger Gebieter, ein unbekannter Weise, der heißt Selbst, also das Selbst, das ist das eigentliche Zentrum. Und dieses Selbst, sagt Nietzsche, in deinem Leib wohnt er, dein Leib ist er. Also der Mensch ist ein leibliches Wissen. Nietzsche fragt dann auch nach dem Grundgesetz des Lebens. Er erklärt, dass das Leben vom Willen zur Macht bestimmt wird. Der Wille zur Macht besteht in der Aneignung, Verletzung, Härte, Aufzwängung eigener Formen, Einverleibung und in der Ausbeutung. Die Ausbeutung gehört nicht einer verderbten oder unvollkommenen und primitiven Gesellschaft an. Sie gehört zum Wesen des Lebendigen als eine organische Grundfunktion. Sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist. Wir alle kennen diese machtvolle Sprache von Nietzsche, die viele Dinge in einer sehr verdichteten Form zum Ausdruck bringen. Aber hier wird einem schon etwas unheimlich zumute. Nietzsche sagt dazu, dass dieser vitale Mensch vom Willen zur Macht bestimmt ist. Und dieser Wille zur Macht, der zeigt sich in der Aneignung, in der Verletzung, in der Härte, in der Aufzwängung eigener Formen, in der Einverleibung und in der Ausbeutung. Und dann fügt Nietzsche noch hinzu, die Ausbeutung gehört nicht einer verderbten oder unvollkommenen und primitiven Gesellschaft an, sie gehört zum Wesen des Lebendigen. Als eine organische Grundfunktion, sie ist eine Folge des eigentlichen Willens zur Macht, der eben der Wille des Lebens ist. Also dieser Wille zur Macht, das ist die entscheidende Kraft und die geht aus dem biologischen, aus dem vitalen Menschsein hervor. Nietzsche ist sogar davon überzeugt, dass auch alles Denken und Philosophieren des Menschen letztlich von diesem Willen zur Macht bestimmt ist. Er schreibt, das meiste bewusste Denken eines Philosophen ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik stehen physiologische Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Er sagt also, dass auch das Philosophieren im Grunde genommen nicht von der Logik bestimmt wird, sondern von den Instinkten. Es sind die Instinkte, die mit Hilfe der Philosophie ihre Ziele erreichen wollen. Also, das meiste bewusste Denken eines Philosophen, so Nietzsche, ist durch seine Instinkte heimlich geführt und in bestimmte Bahnen gezwungen. Auch hinter aller Logik stehen physiologische, körperliche Forderungen zur Erhaltung einer bestimmten Art von Leben. Und dann fügt er noch weiter hinzu, Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistige Wille zur Macht. Also auch das Denken des Menschen wird im Grunde genommen von Instinkten geleitet. Die Philosophie ist dieser tyrannische Trieb selbst, der geistige Wille zur Macht. Die Gültigkeit des Denkens und des Urteils hängt davon ab, wie weit es lebensfördernd, lebenserhaltend, arterhaltend, vielleicht sogar artzüchtend ist. Also alles Denken und Urteilen dient letztlich diesem Leben. Gilt der Erhaltung der Art und gilt sogar der Züchtung einer bestimmten Art von Menschen. Nietzsche sieht im Willen zur Macht aber auch den Maßstab der Moral. Er schreibt, was ist gut? Alles, was das Gefühl der Macht, den Willen zur Macht, die Macht selbst im Menschen erhöht. Und was ist schlecht? Alles, was aus der Schwäche kommt. Also das Gute ist, wenn es dem Gefühl der Macht, den Willen zur Macht und die Macht im Menschen erhöht. Und das Schlechte ist, wenn etwas aus der Schwäche stammt. Nietzsche ist schließlich auch der Ansicht, dass der Wille zur Macht die Grundlage jeder höheren Kultur sei. Er schreibt, sagen wir es uns ohne Schonung, wie bisher jede höhere Kultur auf Erden angefangen hat. Menschen mit einer noch natürlichen Natur, Barbaren in jenem furchtbaren Verständnis des Wortes, Raubmenschen noch im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, warfen sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht handeltreibende oder viehzüchtende Rassen oder auf alte, mürbe Kulturen, in denen eben die letzte Lebenskraft in glänzenden Feuerwerken von Geist und Verderbnis verflackerte. Die vornehme Kaste war am Anfang immer die Barbarenkaste. Ihr Übergewicht lag nicht vorerst in der physischen Kraft, sondern in der seelischen. Es waren die ganzen Menschen. Es waren die ganzen Bestien. Also Nietzsche sagt hier, dass im Grunde genommen auch jede höhere Kultur zurückgeht auf Menschen, die noch ursprüngliche Barbaren waren. Raubmenschen im Besitz ungebrochener Willenskräfte und Machtbegierden, die sich auf schwächere, gesittetere, friedlichere, vielleicht noch handeltreibende oder viehzüchtende Rassen geworfen haben. Also auch die Kultur kommt auf diese Weise durch die biologische Überlegenheit zustande. Nietzsche sieht im Willen zur Macht und in der Steigerung des Lebens den eigentlichen Sinn des ganzen Menschseins. Die ständige Zunahme an Macht und Leben soll schließlich die Erhöhung des Menschen, die fortgesetzte Selbstüberwindung des Menschen herbeiführen. Das Ziel dieser Entwicklung ist der Übermensch, der ganz vom Willen zur Macht durchdrungen ist und mit diesem Willen zur Macht alles beherrscht. Dieser Übermensch lebt jenseits von Gut und Böse. Er lebt auch jenseits von Wahrheit und Lüge. Entscheidend ist für ihn einzig der Wille zur Macht. Dieser Übermensch lebt schließlich auch ohne Gott und ohne Religion. Er ist sich selbst das höchste und absolute Wesen. Nietzsche verkündet aber nicht nur das Ideal des vitalen Übermenschen, er bekämpft auch leidenschaftlich alle jene Menschentypen, die nicht den Vorstellungen seiner Lebensphilosophie entsprechen. Nietzsche wendet sich energisch gegen den theoretischen und intellektuellen Menschen. Er polemisiert gegen Sokrates, den er als den Stammvater der theoretisierenden Philosophie betrachtet, die so lebensfremd ist. Er beschimpft die aufklärerischen Philosophen Voltaire und Kant. Er verachtet Hegel und die Gelehrten des 19. Jahrhunderts, deren rationalistische und idealistische Philosophie er als lebensfremd empfindet. Er sieht in allen diesen Gestalten die Vertreter eines einseitig geistigen Menschen, der das Eigentliche, nämlich das Leben, das Vitale des Menschen vergisst. Nietzsche sieht in den Begriffen Wahrheit, Tugend, Werte, rein abstrakte, lebensfremde Größen, die das Eigentliche des Lebens, nämlich den Instinkt und den Willen zur Macht in Frage stellen. Nietzsche bekämpft aber auch das Menschenbild des Positivismus und Materialismus. Er stellt fest, dass diese Philosophie den Menschen auf Stoff und Kraft reduziert und damit das Leben als ganzheitliches Prinzip in Frage stellt. Nietzsche erklärt, dass der Materialismus zur Leugnung der vitalen Seele des Menschen führt. Nietzsche weist auch darauf hin, dass ein seelenloses, mechanistisches Weltbild zwangsläufig zur Zersetzung jeder Kunst und Kultur führen muss. Nietzsche wendet sich auch nachdrücklich gegen den moralischen und christlichen Menschen. Die Moral führt nach Nietzsche dazu, dass der vitale Mensch in ein Gefängnis von Gesetzen, Normen und Geboten eingesperrt wird, indem er schließlich zugrunde geht. Das Christentum führt dazu, dass sich der Mensch vom Leben, von der Welt und von seiner Triebnatur abwendet. Nietzsche ist weiters auch ein erklärter Gegner des demokratischen Menschen. Er befürchtet, dass durch die Gleichheit der Rechte nicht mehr jene Herausforderung gegeben ist, die es zur Entwicklung von starken Menschen braucht. Die Demokratie bedeutet für ihn ein Leben in Sicherheit, die keine Herausforderung und keinen Kampf erfordert. Nach Nietzsche kann es auf diese Weise aber niemals zur Erhöhung der menschlichen Gattung kommen. Die Demokratie ruiniert den Menschen und führt zum Niedergang des Volkes. Aus denselben Gründen kämpft Nietzsche dann auch sehr heftig gegen den sozialistischen Menschen. Er sieht im Sozialismus ein System, das zur Züchtung von Herdenmenschen führt. Er betrachtet den Sozialismus als einen Schutz für alle Schwache, Kranke und Minderwertige. Nietzsche sieht im Sozialismus die Gefahr einer Entartung des Menschengeschlechts, die Herdenmoral. Und die Gleichheitsmoral des Sozialismus verhindert, dass sich der Mensch zu etwas Höherem entwickeln kann. Der Sozialismus bekämpft die starken und fähigen Menschen und führt zum Untergang des Volkes und der Kultur. Nietzsche wendet sich schließlich auch gegen den pessimistischen Menschen. Er erblickt im Pessimismus einen Hauptgrund für die allgemeine Lähmung und den Niedergang der modernen Gesellschaft. Nietzsche will auch nichts von Schopenhauers Resignation wissen. Er verlangt Optimismus und Heroismus. Er verlangt das Heldentum. Er verlangt Härte und Zucht. Mit dieser Einstellung und mit dieser Haltung wird es dem Menschen gelingen, selbst den Nihilismus zu überwinden. Nietzsches Denken weist nicht zuletzt antisemitische Züge auf. Die Juden waren seiner Meinung nach die Begründer einer Sklavenmoral. Sie haben die Herrenmoral des starken Menschen für schlecht erklärt und dafür solche Werte eingeführt, die zum Schutz der Schwachen und Niedrigen, eben der Sklaven, dienen. Und dadurch kommt es zu einer Sklavenmoral, die nicht mehr bereit ist, die starken Menschen gelten zu lassen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Nietzsches Menschenbild folgende Grundzüge aufweist. Nietzsches Ideal ist der vitale Mensch, der vom Willen zur Macht bestimmt wird. Das Ziel der menschlichen Entwicklung ist der Übermensch, der jenseits von Gut und Böse steht. Dieser Übermensch hat aufgrund seiner vitalen und körperlichen Überlegenheit das Recht, die anderen Menschen zu beherrschen und als Sklaven zu behandeln. Dieser vollendete Instinktmensch, Nietzsche nennt ihn auch die blonde Bestie, ist von seinem Wesen her antigeistig, antimaterialistisch, antimoralisch, antichristlich, antidemokratisch, antisozialistisch, antipessimistisch und antisemitisch. Und da können wir also schon verschiedene Grundzüge beobachten, die dann auch im Nationalsozialismus ihren Niederschlag finden. Und nicht von ungefähr war Hitler auch ein großer Verehrer von Nietzsche. Und er hat in diesem Denker des Übermenschen auch einen Künder der nationalsozialistischen Ideologie erblickt. Nun hören wir ein wenig Musik.
Sie hören die Sendung Grundkurs Philosophie. Dr. Peter Egger spricht heute über das Thema Nationalsozialismus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also versucht, jetzt einmal einen ersten Denker kennenzulernen, der auch einen großen Einfluss auf den Nationalsozialismus hatte, nämlich Friedrich Nietzsche. Wir wollen dabei aber ganz klar sagen, dass Friedrich Nietzsche nicht nur der Philosoph des Übermenschen war. Nietzsche hat eine große Bedeutung im Hinblick vor allem auf seine Kulturkritik der damaligen Zeit. Aber wir müssen sagen, er hat eben doch ein Menschenbild vertreten, das dann auch seinen Niederschlag im Nationalsozialismus gefunden hat. Nun wollen wir, bevor wir dann zu den eigentlichen Ideologen des Nationalsozialismus kommen, noch einen weiteren Denker vorstellen, der auch einen gewissen Einfluss auf den Nationalsozialismus ausgeübt hat. Und da geht es ganz konkret um Oswald Spengler. Oswald Spengler hat das bekannte Werk Der Untergang des Abendlandes verfasst und hat darin eine Kulturkritik und eine Kritik der Zivilisationen geübt, die weiteste Kreise angesprochen hat. Und wenn man dieses Werk von Oswald Spengler, das sehr viele tiefe Einsichten enthält, aber auch einmal auf die ideologischen Hintergründe hin untersucht, dann kann man feststellen, dass auch in der Philosophie von Oswald Spengler, der von 1880 bis 1936 gelebt hat, so manche Tendenzen festzustellen sind, die in Richtung Vitalismus, Biologismus und auch Nationalsozialismus hinweisen. Auch Spengler war ein Vertreter der Lebensphilosophie. Er erklärt, dass aus den niederen Lebewesen mit der Zeit die höheren Lebewesen entstanden sind. Allerdings handelte es sich dabei nicht um eine allmähliche Entwicklung, sondern jeweils um eine Mutation, eine innere Wandlung, die plötzlich alle Exemplare einer Gattung ergreift und zu einer neueren Art, zu einer höheren Art umbildet. Auf diese Weise entstanden aus den einfachsten Lebewesen plötzlich die Pflanzen und die Tiere und aus den Tieren plötzlich der Mensch. Spengler unterscheidet dann bei den Tieren zwei grundsätzliche Arten, die Pflanzenfresser und die Fleischfresser. Die Pflanzenfresser sind die Beutetiere der Fleischfresser. Die Fleischfresser aber sind Raubtiere. Der Mensch gehört nach Spengler zu den Fleischfressern. Er kann deshalb nicht von dem pflanzenfressenden Affen abstammen, sondern von fleischfressenden Tieren. Der Mensch ist nach Spengler ein Raubtier. Spengler schreibt, die Taktik seines Lebens ist die eines prachtvollen, tapferen, listigen, grausamen Raubtieres. Der Mensch lebt angreifend, tötend und vernichtend. Er will Herr sein, seitdem es ihn gibt. Schon die Seele des ersten Menschen kannte den Rausch des Gefühls, wenn das Messer in den feindlichen Leib schneidet, wenn Blutgeruch und Stöhnen zu den triumphierenden Sinnen dringen. Und so bleibt es für immer. Denn das Leben ist ein Kampf, und zwar ein Kampf aus dem Willen zur Macht, grausam, unerbittlich, ein Kampf ohne Gnade. Soweit die Worte von Spengler, die sehr nachdenklich stimmen. Und so wie es nach Spengler zwei Arten von Tieren gibt, so gibt es auch zwei Arten von Moral. Eine Raubtier- und eine Pflanzenfresserethik. Die Ethik des Menschen zu Spengler, ist natürlich die Raubtierethik. Mit diesem biologistischen Menschenbild verbindet sich bei Spengler auch eine Beurteilung der Kultur. Spengler vertritt den Standpunkt, dass Kulturen wachsen, blühen und vergehen wie Lebewesen. Alle Kulturen sind wie besondere Pflanzenarten, die aufblühen, reifen und welken. Alle diese Kulturen aber werden am Ende zu seelenlosen Monstern, zu reinen Zivilisationen ohne jedes innere Leben. Also Spengler vergleicht auch die Kulturen mit Pflanzen. Das ist eine berühmte Theorie, mit Lebewesen, mit Organismen. Und so wie ein Organismus eine Jugendzeit hat, dann einen Höhepunkt erreicht, die Reife und dann absteigt, so geht es also auch mit den Kulturen. Die Kulturen sind wie Organismen. Sie haben einen Aufstieg, eine Zeit der Reife und eine Zeit des Abstiegs und des Todes. Alles wird also von der vitalen Seele bestimmt. Die Kultur ist auch ein Produkt der vitalen Seele des Menschen und des Volkes. In besonderer Weise hat dann Spengler diese biologische Sicht der Geschichte auf die Geschichte des Abendlandes angewandt. In seinem berühmten Werk Der Untergang des Abendlandes stellt er fest, dass die Kultur Europas bereits an ihrem Ende angelangt wäre und schon in das Stadium der reinen Zivilisation überginge, also wo es nur mehr technische Funktionen gibt, aber keine Vitalität, keine Kraft, keine Seele. Spengler folgerte daraus, dass jetzt nach dem Ende der europäischen Kultur die Zeit der Zivilisation mit geschichtslosen Massen und cäsarischen Diktatoren als Führern gekommen sei. Als er sagt, die Kultur von Europa ist dermaßen am Boden, dass praktisch nur mehr geschichtslose Massen existieren und dass es jetzt Diktatoren braucht, die als Führer in Erscheinung treten. Es braucht also cäsarische Diktatoren, Diktatoren wie Julius Caesar, die jetzt dann als Führer in Erscheinung treten. Und wenn man daran denkt, dass zum Beispiel Benito Mussolini, der Begründer des italienischen Faschismus, sich als einen Nachfolger von Julius Caesar empfunden hat, dann spürt man, wie hier diese Worte von Oswald Spengler in einer unheimlichen und tragischen Weise in Erfüllung gegangen sind. Also Spengler sagt, dass nach dem Ende der europäischen Kultur, wir sind hier also in den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, die Zeit der Zivilisation mit geschichtslosen Massen und cäsarischen Diktatoren als Führern gekommen sei. Auch bei diesem Vertreter der Lebensphilosophie entdecken wir verschiedene Ansätze, die wir im Nationalsozialismus wiederfinden. Wir hören erneut, dass der Mensch ein vitales Raubtier sei und eine Raubtiermoral habe. Dazu erfahren wir, dass die vitale Seele auch die Kultur eines Volkes bestimme. Gerade dieses biologistische Kulturverständnis aber sollte uns sehr nachdenklich stimmen. Die Lebensphilosophie versucht letztlich nichts anderes, als auch die Kultur auf die vitalen Kräfte des Menschen zurückzuführen und zu reduzieren. Bei Spengler sind die Kulturen noch Pflanzen, was aber liegt näher, als auch in einer Kultur ein Raubtier zu sehen? Wenn der Mensch ein Raubtier ist, warum soll dann nicht auch die Kultur entsprechend sein? Und wenn die vitalen Kräfte dieser Raubtierkultur am Ende sind, dann fordert die Lebensphilosophie erst noch einen Diktator. Bemerkenswert ist auch die lebensphilosophische Ansicht, dass jede Kultur von einer bestimmten rassischen Seele geprägt sei. Demnach ist eine Kultur nicht mehr das Ergebnis des menschlichen Geistes, sondern nur mehr der Ausdruck einer rassischen Seele. Diese Abwertung des Geistes und diese einseitige Betonung der rassischen Seele ist aber typisch für das nationalsozialistische Kulturverständnis. Und dann wollen wir noch ganz kurz einen dritten Denker vorstellen, der auch in diese Richtung hineingewirkt hat, nämlich Ludwig Klages. Ludwig Klages war ein sehr bekannter Vertreter der Lebensphilosophie und hat von 1872 bis 1956 gelebt. Klages war sicherlich nicht in dem Sinn ein nationalsozialistischer Denker, aber er hat eine Lebensphilosophie entwickelt, die doch das Geistige auch in Frage gestellt hat. Für Ludwig Klages, ist der Geist sogar der Widersacher der Seele und der Gegenspieler des Lebens. Ursprünglich, so sagt Klages, war der Mensch ein harmonisches Wesen, denn damals bestand der Mensch, wie es heute noch bei der Pflanze und beim Tier der Fall ist, nur aus Leib und Seele. Diese ursprüngliche Harmonie von Leib und Seele wurde zerstört. Und der Mensch wurde zu einem rätselhaften und tragischen Wesen, als in seine Leib-Seele-Einheit der Geist und die Vernunft eindrangen. Durch den Geist war es nun um die Harmonie und die Naturverbundenheit des Menschen geschehen. Seele und Geist traten von Anfang an in einen feindlichen Gegensatz. Im Menschen besteht ein beständiger Kampfzustand zwischen Herz und Kopf, Gefühl und Intellekt, Seele und Geist. Im Lauf der Weltgeschichte gelang es dem Geist, das Leben immer mehr zu überwinden. Auf diese Weise aber kam es zur Vernichtung des ursprünglichen Menschen. Klages weist also darauf hin und sagt, dass der Geist, der Intellekt, den Menschen total verändert hat. Ursprünglich gab es eine Harmonie zwischen Leib und Seele. Und nun kommt der Geist, der Intellekt, die Ratio und verändert den Menschen und verwandelt ihn zu einem Wesen, das nicht mehr natürlich lebt. Zu einem Wesen, das mehr von der Logik geprägt ist, von der Wissenschaft, von der Technik und nicht mehr von den eigentlichen Gesetzen des Lebens. Auf diese Weise aber kam es zur Vernichtung des ursprünglichen Menschen. Klages verlangt deshalb die Rückkehr zum vitalen Menschen, der von den ursprünglichen Kräften des Lebens bestimmt wird. Wenn wir diese Forderung von Klages überdenken, dann können wir ihm nur bedingt zustimmen. Klages hat zwar richtig erkannt, dass ein intellektualistischer Rationalismus sich immer mehr vom Leben entfernt. Das rein abstrakte Denken hat oft nichts mehr mit dem Leben zu tun und nimmt oft unmenschliche Züge an. In diesem Punkt können wir Klages beipflichten. Wir können ihm aber nicht zustimmen, wenn er dann den Geist und die Vernunft grundsätzlich als den Widersacher der Seele und des Lebens bezeichnet. Der Mensch braucht den Geist. Ja, er ist von seiner Natur her ein geistiges Wesen. Entscheidend ist nur, dass der Geist mit der Seele und dem Leben in Einklang steht. Ohne Geist aber wird der Mensch zu einem animalischen Wesen. Wo der Geist fehlt, wird der Mensch immer wieder zum Barbaren und zur Bestie. Die beste Bestätigung dafür sollten auch gewisse Entwicklungen im Rahmen des Nationalsozialismus werden. Schließlich wollen wir noch auf zwei weitere Vertreter des biologistischen Menschenbildes hinweisen, nämlich auf Hans Wahinger und Theodor Lessing. Nach Wahinger sind die Menschen eine an Größenwahnsinn erkrankte Affenspezies. Und auch Theodor Lessing drückt sich aus, dass der Mensch im Grunde genommen eine Raubaffenart sei. Solche Gedanken, die sicherlich extrem sind, haben aber auch etwas zu sagen, dass es nämlich immer wieder Tendenzen gegeben hat, das Instinktive im Menschen in den Vordergrund zu stellen. Und nicht zuletzt müssen wir auch Charles Darwin erwähnen, der auch im Menschen ein Wesen gesehen hat, das hauptsächlich von biologischen Kräften bestimmt wird. Und Darwin hat auch schon von diesem Struggle for Life, dieser Kampf, in dem sich der Stärkere durchsetzt, dass dieses Lebensgesetz, in dem sich der Stärkere durchsetzt, das eigentliche Gesetz des Lebens sei. Und man hat immer wieder darauf hingewiesen, dass auch dieses Denken von Charles Darwin in einem gewissen Sinn das Menschenbild des Nationalsozialismus auch beeinflusst hat. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Lebensphilosophie in einer oft einseitigen Weise die vitale Seite des Menschen hervorhebt. Dieser biologistische Ansatz der Lebensphilosophie führt zu einer Abwertung, ja zu einer Bekämpfung des menschlichen Geistes. Damit aber wird der Mensch in seinem innersten Wesen reduziert. Er wird zu einem rein vitalen Wesen. Der Mensch ist ein vitales Wesen, das ist klar. Aber es braucht den Geist, um dieses vitale Wesen in einem tieferen Sinn zu einem menschlichen Wesen werden zu lassen. Wenn der Geist nicht mehr das Bestimmende ist, sondern die vitale Kraft, dann besteht immer wieder die Gefahr, dass der Mensch zu einem Wesen wird, das nicht vom Geist, sondern von den instinktiven Kräften bestimmt wird. Und diese Gefahr, die hat sich dann auch im Nationalsozialismus niedergeschlagen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte hier mit meinen Ausführungen zu Ende kommen und gebe zurück an das Studio von Radio Maria.
Vielen herzlichen Dank, Dr. Peter Ecker, für diese spannenden Ausführungen. Ich möchte nun Sie, liebe Hörer, einladen, mit Dr. Peter Ecker ins Gespräch zu kommen. Das Thema der heutigen Sendung: Nationalsozialismus. Die Nummer zu uns ins Studio ist 0720 578 578 und von außerhalb Österreichs mit der Vorwahl 0043. Ein erster Anruf hat uns erreicht, Gertrude aus Wien.
Grüß Gott, Herr Dr. Ecker. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Ausführungen, Erklärungen, dass wir da so viel, also Einblicke jetzt bekommen haben. Und dazu fällt mir jetzt ein, mein Papa hat mir erzählt, dass damals alle Familien so ein schwarzes Kastl bekommen haben, halt so ein Radioempfangsgerät. Und das nannte sich, wenn ich mich so erinnere, Volksempfänger. Und da war es halt möglich, das aktuell, was sie halt hören sollten, sagen wir mal so, was sie hören sollten, zu hören. Ich weiß nicht, ob Sie davon wissen.
Ja, also es hat damals diese große Propaganda von Seiten des Nationalsozialismus gegeben und die äußerte sich vor allem auch in verschiedenen Radiosendungen. Ja. Und es war damals vor allem der große Propagandaminister Goebbels, der die neuesten Medien eingesetzt hat, um auch diese Ideologie des Nationalsozialismus und die Politik des Nationalsozialismus in breiteste Kreise hinauszubringen. Und dazu gehörte eben auch dieses Radio, das damals in vielen Familien gehört wurde und in dem immer wieder auch die Menschen dann im Sinne des Nationalsozialismus beeinflusst wurden.
So hat mir mein Vater gesagt, er ist jetzt 90 Jahre alt und eben, also vor kurzem haben wir halt drüber gesprochen, ja. Das wissen wahrscheinlich nur mehr, also nicht mehr viele Menschen, ja. Da war halt all das zu hören, was sie hören sollten, ja.
Ganz richtig. Es waren natürlich dann auch noch andere Medien. Der Film war auch sehr wichtig, große Veranstaltungen. Ich kann mich erinnern, dass auch meine eigenen Eltern mir das immer wieder erzählt haben. Nur hat man damals auch in katholischen Kreisen versucht, andere Hörer, also andere Radios zu hören. Das war aber streng verboten. Und deswegen musste man hier sehr vorsichtig sein. Aber es hat auch immer wieder Menschen gegeben, die versucht haben, andere Radios zu hören, um sich ein Bild zu machen, was wirklich los war. Es war nämlich oft schwierig, gewisse Informationen zu erhalten. Und deswegen war es also für viele Menschen ein Anliegen, auch andere Radiostationen zu hören. Aber das war mit einer gewissen Gefahr verbunden.
Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen und von Herzen Gottes Segen und viele so wunderbare Informationen, die Sie für uns haben. Danke vielmals.
Ich danke Ihnen recht herzlich und alles, alles Gute und Gottes Segen.
Danke Ihnen auch, Herr Dr. Ecker. Auf Wiederhören. Grüß Gott.
Auf Wiederhören.
Wiederhören. Gertrude, wenn Sie auch mit Ihren Erfahrungen, Gedanken zum Thema Nationalsozialismus mit zu uns kommen wollen in die Sendung Grundkurs Philosophie, dann lade ich Sie ein, jetzt zum Hörer zu greifen und bei uns anzurufen. Die Nummer 0720 578 578 und von außerhalb von Österreichs mit der Vorwahl 0043. Aus Tirol hat uns ein Anruf erreicht. Martha.
Grüß Gott, Herr Dr. Ecker. Erstmal danke. Herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. Was ich dazu fragen möchte, ist diese große Auseinandersetzung der Vorherrschaft des Geistes gegenüber der Materie und der Seele. Wie sehen Sie das denn heutzutage? Also ich verstehe sehr wenig davon. Was für mich sehr erschreckend ist, dass das Materielle, speziell Geld und Besitz, scheinbar jetzt die Überhand gewinnt über Geist. Und die Seele wird reduziert auf Empfindungen, Bauchgefühl. Und es führt doch so in ein Chaos, wenn nicht der Geist eigentlich der Herr unserer Person ist. Das sind so meine Überlegungen.
Ja, also ich kann Ihnen da zustimmen. Wir können heute tatsächlich beobachten, dass das menschliche Leben sehr stark auf das Materielle reduziert wird und dass auch das Vitale und das Instinktive sehr stark im Vordergrund steht und dass der Geist sich immer mehr verflüchtigt. Wir alle wissen, dass es das Materielle braucht, dass wir auch eine Instinktnatur haben, aber alle diese Ebenen können nur dann wirklich im Sinne des Menschen verwirklicht und entfaltet werden, wenn sie vom Geist geleitet werden. Wir können da noch auch hinzufügen, es gibt dann heute auch noch so eine eigenartige Vitalität, ja fast eine Spiritualität der Natur, die auch immer mehr Menschen bestimmt und wo man auch erkennen kann, dass das nicht eigentlich das Geistige ist. Also ich gebe Ihnen hier vollkommen recht, wir können feststellen, dass es heute zu einem Abstieg kommt und dieser Abstieg führt hinunter auf eine rein materielle Ebene und oft auf eine rein vitale und auch instinktive Ebene. Und das reicht nicht aus, um die Entfaltung des Menschen zu ermöglichen. Der Mensch braucht das Materielle, der Mensch ist auch ein Wesen mit einer Vitalität und mit gewissen vitalen Bedürfnissen. Aber, wie Sie ganz richtig sagen, wenn der Geist sich da verflüchtigt und entfernt, dann kommt es zu einem Niedergang. Und dann können wir auch feststellen, dass in den zwischenmenschlichen Beziehungen oft die instinktiven Kräfte die Überhand gewinnen und dass sich die Ethik, die Moral, die Liebe dann oft verflüchtigt. Das muss man leider feststellen. Aber in diesem Sinne brauchen wir heute wieder einen Aufruf, die Rückkehr zum Geist und vor allem auch zu einem Geist, der sich an Gott orientiert.
Ja, ja. Was mich ängstigt, ist eigentlich dann der Verlust der Würde des Menschen. Wenn der Geist nicht mehr der Herr des Menschen, der Person ist, dann wo bleibt dann die Würde des Menschen? Die geht da verloren, oder?
Sie haben da völlig recht, ja. Das, was den Menschen zum Menschen macht, ist der Geist. Ja. Bitte sagt einmal, der Geist ist, der den Menschen zum Menschen macht, ja. Und das stimmt. Wir erkennen einfach, der grundlegende Unterschied zwischen Tier und Mensch ist, dass der Mensch eben Geist hat. Ja. Aber dieser Geist muss auch im richtigen Sinne da sein. Das Tier hat selbstverständlich auch seine Würde, das wollen wir nicht in Frage stellen. Aber das, was wirklich die Würde und die Hoheit des Menschen ausmacht, das ist der Geist. Und den müssen wir heute wieder neu entdecken und fördern und auch durch den Heiligen Geist innerlich erneuern, damit wir tatsächlich wieder aus dem Menschen ein geistiges Wesen werden lassen können.
Ja, herzlichen Dank. Jetzt haben Sie mich getröstet. Ich vertraue darauf, Gott sendet uns den Heiligen Geist. Er lässt uns nicht im Stich, er führt uns zur Vollendung.
Ja, also da bin ich ganz Ihrer Meinung. Was wir heute brauchen, ist vor allem die Rückkehr zum Heiligen Geist. Und dann wird ja unser Geist erneuert und dann werden alle anderen Bereiche auch erneuert im Heiligen Geist. Na, vielen Dank für Ihren wertvollen Beitrag.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker.
Danke Ihnen.
Okay. Auf Wiederhören, Martha aus Tirol. Jetzt habe ich noch eine letzte Anruferin in der Leitung, Caroline. Ich bitte Sie, sich kurz zu halten im Blick auf die verstreichende kurze Zeit, die wir noch haben.
Herr Dr. Ecker. Mir fällt immer wieder auf, dass diese der christlichen Philosophie ausgesprochen entgegengesetzten Philosophien ausschließen, dass die letzte Ursache des Seins der personale Schöpfergeist, der dreifaltige Gott für uns Christen, bekannt als dreifaltiger Gott bekannt, einfach ausschließen und aus der Heiligen Schrift wissen wir ja, ich glaube, dass es so stimmt, wie ich es sage, der Widersacher die Gottheit teilen wollte und dann durch den Kampf mit dem Erzengel Michael, der zum Streiter Gottes wurde, auf die Erde gestürzt wurde. Und wenn ich das so sagen kann, das ist ja jetzt mein persönliches Wort, das kann widerlegt werden oder als falsch deklariert werden. Ich weiß, ich sage so, wie ich es mir denke. Ich sehe in dieser Symbolsprache eigentlich der Heiligen Schrift auf die Erde gestürzt wurde, aus dem rein freien geistigen Sein in die Gebundenheit der Materie. Und diese Gebundenheit an die Materie entdecke ich immer wieder in ihren dargestellten Philosophien, die sich ausgesprochen der christlichen Philosophie entgegenstellen. Das wollte ich sagen.
Ja, da haben Sie recht. Also dort, wo wirklich dieser Ungeist herrscht, und wir wissen ja als Christen, wer da wirklich dahinter steht, der zeigt sich immer wieder eben auch in dieser Reduzierung auf das Materielle. Das ist nicht Materialismus im eigentlichen Sinn, sondern da steht auch wiederum eine Philosophie und eine Spiritualität dahinter, die Materie als das Oberste betrachtet. Da haben Sie völlig recht. Also der Materialist ist nicht nur einfach an die Materie gebunden, sondern er kommt aus einem bestimmten Geist, der in der Materie diese Wichtigkeit erblickt. Ja. Na, danke vielmals. Das war jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir immer wieder merken, es gibt den richtigen Geist, es gibt den falschen Geist und wir müssen uns eben um den christlichen Geist bemühen, den wir durch den Heiligen Geist erlangen können.
Danke auch an Sie, Dr. Peter Ecker, dass Sie uns immer wieder helfen, diesen Geist durch diesen Grundkurs Philosophie näher kennenzulernen und auch zu filtern zwischen den ganzen philosophischen Strömungen. Wir sind damit zum Ende der Sendung Grundkurs Philosophie angelangt. Sie können die Sendung gerne nachhören auf unserer Radiothek unter radiomaria.at und es gibt auch eine Fortsetzung gleich nächsten Dienstag am 25.01. um 20.30 Uhr.